ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Alles klar. Dann herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute unsere übliche Workshop-Folge für euch, die erste im neuen Jahr. Und ich denke, wir machen einfach so weiter wie letztes Jahr und erzählen euch einfach mal, was wir im letzten Monat gemacht haben, was im letzten Jahr, wie wir festgestellt haben, ja ein buntes Potpourri an Themen hervorgerufen hat. Mhm. Was ja durchaus immer schön ist, weil ne, manchmal kommt man ja auch vielleicht auf Dinge nicht, die man mal so besprechen könnte oder so. Und wenn man halt gerade mittendrin steckt, ist das normalerweise einfacher. Mhm. Dann erzähl uns doch mal, was hast du denn letzten Monat so getrieben?
Ich habe letzten Monat...
Also schreibtechnisch.
Schreibtechnisch.
Natürlich.
Ja, ich mache ja eigentlich außer Schreiben nichts. So ein bisschen Ballett. Dann hin und wieder.
Aber hättest uns jetzt auch erzählen können, was ihr zu Weihnachten zum Essen hattet. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute das interessiert.
Wir hatten, was haben wir Weihnachten gegessen? Ich glaube, Nudeln mit Tomatensauce oder sowas. Und wir haben okay. Stargate Atlantis geguckt. Drei oder vier Folgen oder sowas. Und dann sind wir ins Bett gegangen.
Hast du daraus schreibtechnische Impulse mitgenommen?
Nein.
Okay.
Keinerlei, aber da du das Thema jetzt so vorgelegt hattest, dachte ich mir, warum nicht?
Ja, nö, also es hätte ja sein können.
Nee. Zu Silvester gab es Raclette. Das war. Und wir haben Stargate SG-1 geguckt.
Ja. Hast du daraus schreibtechnische Impulse mitgenommen?
Nein.
Schade.
Ja. Es kommt bestimmt noch was.
Na gut.
Ich meine, wir sind erst.
Wie gesagt, über meine lustigen Geistesblitze, während ich krank auf dem Sofa lag an Weihnachten, kann ich ja nachher noch sprechen. Mhm. Von daher.
Ja, nee, ich hab so vor mich hingeprokelt. Und ich meine, ich habe in der, keine Ahnung, das letzte oder vorletzte Werkstattfolge war, auf jeden Fall hatte ich kürzlich halt so erzählt, so ja, und jetzt habe ich irgendwie so ein besseres Gefühl für Ginny und fühlt sich jetzt so in sich geschlossen an, habe das Gefühl, ich komme jetzt so langsam in den Groove und ich komme jetzt auch langsam so in den Groove, aber der Groove ändert halt irgendwie nichts daran, dass ich immer noch ganz am Anfang dieser Geschichte stecke und es irgendwie, ja, ich jetzt eine Alpha-Version schreibe. Und das ist halt, writing is fucking hard. Und es ist, ja, ich kämpfe irgendwie immer noch so mit den irgendwie Impulsen und so antrainierten Vorgehensweisen aus meiner Überarbeitungszeit. Und es ist halt, es war halt in dieser Zeit so, dass, okay, ich lese diese Szene drüber, dann überarbeite ich sie ein bisschen und dann gucke ich nochmal drüber und repariere irgendwie so die schrägen Satzkonstruktionen, die ich beim Überarbeiten reingemacht habe. Und dann ist das Ding aber auch fertig. Und das ist irgendwie so das Arbeitsgefühl, in dem ich so noch so ein bisschen drinstecke. Nur, dass es halt so ist, dass ich jetzt noch nicht mal wirklich überarbeiten kann, weil ich meine, ich habe, meine Überarbeitungsstrategie ist ja, dass ich irgendwie immer am Anfang des Monats so mindestens das, was ich im Monat davor geschrieben habe, nochmal drüber lese und Anfang des Jahres das, was ich im Jahr davor geschrieben habe. Also das komplette Buch, das komplette Werk vom ersten Satz an nochmal drüber lese. Und meine Muse, mein Schreibhirn hat da auch so Anfang Januar dann so Avancen gemacht in die Richtung, weil sie irgendwie kein so, ja nee, weiterschreiben, nö, kein Bock. Aber wir könnten doch mal drüber lesen, das ist doch viel einfacher. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, drüber zu lesen und zu überarbeiten und habe auch die erste Szene nochmal kräftig überarbeitet und habe da irgendwie ewig an so einem kleinen Stück festgehangen, in dem irgendwie die Leute einfach nur vom Auto zur Tür des von Ginnys neuem Haus gehen und dann irgendwie mit dem Hausmeister zusammen hoch in das Stockwerk, wo Ginnys Wohnung liegt. Und das war ein solcher Kampf. Das war so schwierig irgendwie. Ich meine, es fällt mir sowieso schwer. Ne? Das ist landläufig bekannt. Wissen alle, dass ich Szenen, in denen keiner was sagt oder irgendwelche Gefühle hat oder sowas, sondern einfach nur ein Ablauf gezeigt wird, das fällt mir so schwer, wenn ich nicht irgendwie gerade super mega irgendwie inspiriert bin in dieser Richtung. Und sowas, ja. Und da habe ich halt irgendwie 3 Tage oder sowas dran rumgemacht. Bin sogar so weit gegangen, im Forum auf Storyband zu fragen, ob irgendjemand Tipps hat. Ich habe mir dann Elysion 2 in die Hand genommen und irgendwie durchgeblättert auf der Suche nach Abschnitten, in denen irgendwie Leute einfach nur was tun. Um irgendwie zu sehen.
Die gibt es bestimmt.
Ja, ich habe dann auch welche gefunden und habe die so drüber gelesen und festgestellt, ja, nee, Ela macht eigentlich die Formulierungen und die irgendwie Sachen, die ich irgendwie hier so krampfhaft versuche zu vermeiden, die macht die Ela einfach und das stört beim Lesen überhaupt nicht. Das liest sich nicht stockend, das liest sich nicht langweilig, das liest sich nicht ätzend. Es ist einfach nur so, dass ich irgendwie dermaßen Ansprüche an meine eigene Schreibe habe. Und so, und ich bin aber auch irgendwie nicht drüber weggekommen. Also ich konnte da nicht einfach hingehen und sagen, ja, okay, dann schreib es halt so, guck, die Ela macht das auch, das ist in Ordnung. Die Ela macht das so und du hast das so gelesen bei der Ela.
Du hast mein oft hochoffizielles Approval.
Genau.
So Seal of Approval.
Genau, und irgendwas in mir hat sich dagegen geweigert. Ich wollte einfach, dass da irgendwie das. Es muss einfach, jeder Teil, jeder Szene muss einfach irgendwie fließen. Und wenn das nicht fließt, dann, oder also, ne, für mich, kann ja durchaus sein, ja, dass jemand anderes irgendwie ein ganz anderes Zeitgefühl hat, so beim Lesen. Oder irgendwie meine Großeltern, die sich immer fragen, warum ich so ewig Sachen beschreibe und irgendwie ewig über Gefühle rede. Ich so denke, das ist der Punkt der Geschichte, darum geht es.
Ja, aber es wäre ja schlimm, wenn wir alle gleich wären.
Genau.
Und man muss ja auch irgendwann einsehen, dass man seiner eigenen Intuition vertrauen muss, wenn es um den eigenen Stil geht. Da haben wir ja schon lang und ausführlich drüber gesprochen.
Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, hätte ich, glaube ich, mal hingehen sollen. Ich meine, vielleicht fällt es mir wieder ein, wenn ich mir diese Szene angucke, nochmal zu gucken, was ich denn getan habe, um drauf zu kommen, wie ich das jetzt formulieren soll. Ich meine, wir haben erst kürzlich eine lange Folge zum Thema Formulieren gemacht, wo es irgendwie um Bubbles ging. Aber das ist halt irgendwie doch nur so ein Teil des Formulierens. Halt, dass man irgendwie guckt, was beschreibe ich jetzt, wie weit, wie nah bin ich an den Charakteren dran, wie viel Bewegung ist da möglich, wie viel Interaktion mit der Umwelt ist da irgendwie drin. Aber das war an der Stelle einfach nicht mein Problem. Sondern mein Problem war einfach, wie strukturiere ich die Information in diesem Absatz? Weil es kam dann auch aus dem Forum irgendwie zurück, so, ja, also, nee, aber wenn da irgendwie nur jemand was tut und irgendwie nichts wirklich Wichtiges passiert, warum ist dieser Abschnitt dann da drin? Und es passiert schon etwas Wichtiges in diesem Abschnitt, nämlich man kriegt eine kurze Verortung für die Leserschaft, wie das da aussieht. Also wie das Haus von außen aussieht, wie irgendwie der Weg darum geht. Weil ich mache das gerne so, wenn ich so eine Szene das erste Mal runterschreibe, dass die irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, wenn ich nicht gerade super inspiriert bin und die Umgebung für mich super wichtig ist, dann fällt die irgendwie unter den Tisch. Und das fällt mir dann irgendwann im Nachhinein auf, dass das irgendwie, White Room Syndrome. Und das wollte ich halt da nicht haben. Und ich muss noch mal gucken, wie ich dann irgendwie drauf gekommen bin, das wirklich zu strukturieren. Und ich glaube, ich muss auch einfach noch mal Darwin lesen, Weil Darwin hat eine sehr schöne zweiteilige Abhandlung über Seepocken geschrieben. Mhm. Und in diesem Buch beschreibt er immer wieder die Anatomie von Seepocken. Und Darwin ist in der Lage, Anatomie so zu beschreiben mit Worten, dass man sich A, was drunter vorstellen kann, sich B, flüssig liest und C, auch einfach irgendwie interessant halt ist. Also ich meine, ich habe Seepocken bedeuten mir persönlich nichts. Ich habe da keinen wirklichen Bezug zu. Ich habe jetzt keine tiefe Faszination mit Seepocken oder sowas. Aber wenn Darwin mir erzählt, was er bei Seepocken unter dem Mikroskop gesehen hat, dann höre ich ihm friedlich zu, während ich so langsam hinweg dämmere. Also ich denke mal nicht, dass ich das irgendwie... Aber es ist so halt das Phänomen wie Moby Dick. Das ist, wenn ich irgendwie so... Es ist einfach schön. Und ich glaube, da muss ich auch noch mal reingucken und sehen, was er, wie er das irgendwie so macht. Und gut, er verwendet jetzt die englische Sprache. Und die hat noch mal so ein paar andere, ist mechanisch noch mal so ein bisschen anders und hat ein paar andere Möglichkeiten. Aber das wird mich mit Sicherheit noch mal, kann mir mit Sicherheit noch mal so ein paar Dinge aufzeigen. Und ja, wenn ich das nächste Mal in so eine Szene reinrappe, ich glaube, ich werde mir einen Zettel an meinen Rechner machen, auf dem draufsteht, die nächste Szene, wo du beschreiben musst, wie jemand irgendwas tut und irgendwie gar keine Ahnung hast, wie du vorgehen sollst, bitte beobachte, wie du das Problem löst. Das muss ein großes Post-it sein. Ja, und wenn ich das dann getan habe, dann werde ich das, je nachdem, wie umfangreich das ist, was dann dabei rauskommt, keine Ahnung, machen wir vielleicht noch mal eine Folge dazu oder vielleicht machen wir auch noch mal irgendwie eine Folge, wo wir so Kleinigkeiten zusammensammeln. Ich meine, das haben wir ja auch schon ewig nicht mehr gemacht. Irgendwie so 10 Tipps oder kleine Tipps am Rande und sowas. Wobei ich da jetzt auch schon lange nicht mehr irgendwie für sowas gesammelt habe. Ja, aber jedenfalls war das so meine Nemesis, die mir mal wieder so ein Stöckchen in die Speichen geschmissen hat. Für ein paar Tage. Aber ja, das ist halt Schreiben. Ne? Und es macht es auch irgendwie, ich meine, ich weiß, dass ich damit Probleme habe. Und ich weiß das schon, wenn ich in die Szene reingehe und ich bin dann darauf vorbereitet und bin dann irgendwie auch in den Fakt rein resigniert, dass das jetzt erstmal eine Weile dauern wird. Bis ich das irgendwie raus habe. Aber ja, vielleicht könnte ich nach 20 Jahren das schreiben. Doch mich auch mal diesen Punkt. Aber ich meine, ich habe so selten Szenen, in denen das so ist. Weil einfach, dass meine Charaktere ständig irgendwas fühlen, sagen, denken, dass ich irgendwie damit reinmischen kann. Und keine Ahnung, das war irgendwie bisher in meiner Schreibpraxis nie so ein Fokus für mich, irgendwie rauszukriegen, wie ich das mache und das irgendwie zu optimieren und so. Aber vielleicht habe ich jetzt einfach den Punkt in meiner Schreibreise erreicht, dass ich irgendwie mit all den anderen Dingen, die auf meiner Problemlösungscheckliste draufsteht, dass ich da irgendwie so weit gereift bin, dass ich da jetzt nicht mehr irgendwie so Grundlagenforschung praktisch betreiben muss für mich selber und dass jetzt einfach Zeit für die Grundlagenforschung in Sachen Szenen, in denen keiner was sagt oder denkt oder fühlt, sondern einfach nur Sachen macht. Und da dann mal langsam irgendwie zu einem Schluss zu kommen. Und den dann hier irgendwie zu teilen. Ja, genau, das habe ich getan.
Vielleicht fehlt ja auch einfach ein bisschen das Training.
Ja.
Ne? Wenn man das im letzten Projekt halt vielleicht einfach nicht so gebraucht hat.
Ja, ich habe das bis jetzt in keinem von meinen Projekten sonderlich oft gebraucht. Also das ist wirklich das, was ich am allerwenigsten gemacht habe. Und vielleicht liegt es auch einfach daran. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich da zu wenig Übung habe. Und ich meine, ich habe sowieso generell irgendwie halt so, was Formulierungen angeht, immer noch so meine Go-Tos, so meine Zeitlichkeit und so. Das ist schon wesentlich besser geworden. Also ich merke das schon jetzt so irgendwie ab dem zweiten oder dritten Satz mit Zeitlichkeit in Folge, merke ich so, oh Moment, da sollte ich vielleicht mal irgendwie ein bisschen Variation reinbringen und so. Also das ist schon besser geworden. Aber naja, wie dem auch sei. Aber gut, dass du gefragt hast, wegen ob mir irgendwelche Impulse fürs Schreiben kamen. Ich meine, du bist ja schon gespoilert, weil ich dir das schon erzählt habe. Von daher ist das weniger,
das macht aber nicht,
weniger serendipidös als zu erwarten. Wow, ich mag dieses Wort. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber es gefällt mir.
Es ist wahrscheinlich offiziell keins, aber wir erklären das jetzt zu einem Wort, weil es schön ist.
Serendipidös. Genau. Ja, weil ich habe auf YouTube, bin ich so ein bisschen, keine Ahnung warum, aber mir wurde dann ein Video über eine Unterwassertänzerin vorgestellt oder von einer Unterwassertänzerin, so Apnoe-Taucherin, die halt irgendwie, in so einem großen, tiefen Pool, das sollte ich vielleicht aufschreiben, dass ich das dann auch verlinken kann. Oh, die hatte ich das ja eigentlich auch verlinken wollen und es dann nicht gemacht. Nachlässig. Aber jedenfalls habe ich das gesehen und da kam mir halt eine Idee für eine Szene, die unter Wasser stattfindet. Mit Ginny, die irgendwie einer sehr großen Kreatur unter Wasser begegnet. Und das hat sich dann auch noch auf den Mythos ausgewirkt und konnte noch so ein bisschen Osiris mit reinnehmen. Also die zerstückelte Gottheit. Und ja, bin sehr zufrieden, wie das so ist, wie sich diese Idee entwickelt hat. Weil das ist irgendwie, ich meine, du machst das wahrscheinlich auch, machen das alle, ich weiß es nicht, aber sobald ich irgendwie irgendwo auf irgendwas Neues stoße, ist so mein Impuls, das einzubauen und zu gucken, vielleicht ist das was, das in meine Geschichte passt. Und in vielen Fällen ist es so, doch nicht. Und ich irgendwie es...
Ja, aber manchmal...
Manchmal aber schon. Ich meine, ich habe dann vorher irgendwie schon so 25 Kapriolen gedreht, in dem Versuch, das doch einzubauen. Weil ich irgendwie... ich vertraue halt sehr auf meine Muse. Und manchmal versuche ich, ihr blind zu gehorchen. In diesen Fällen. Dass irgendwie so ein Zufallsding, das muss doch irgendwie jetzt sein, dass das irgendwie ich das einbauen kann. Aber diesmal hat es funktioniert. Und ja, muss jetzt so ein bisschen mit Tropes gucken, welche Tropes ich eigentlich will. Weißt du, dass jemand irgendwie was träumt und in dem Traum ist er nass und dann wird er wach und oh nein, er ist auch klatschnass und oh, das muss ja bedeuten, dass es real war. Und das ist halt jetzt auch so ein Punkt, an dem ich merke, wie früh in dieser Geschichte, in der Entwicklung dieser Geschichte es noch ist, weil ich halt keine Ahnung habe, ob dieses Trope da reinpasst oder ob dieses Trope für mich kontraproduktiv ist oder was ich überhaupt jetzt wirklich brauche von diesem Szenenkomplex, weil Ginny erinnert sich halt, dass sie irgendwie, noch fünfte, sechste Klasse oder sowas, war sie auf Klassenfahrt zu einem See, dem tiefsten See in Britannia Regia, Loch Unwin, und ist da halt, ich weiß nicht, im Moment habe ich es noch da stehen, dass sie irgendwie, dass es sich wie ein Traum anfühlt, als sie dann wieder aus dem Wasser rauskommt, weil sie irgendwie stundenlang unter Wasser war, ohne irgendwie Atemnot oder zu ertrinken oder sowas. Irgendwie so einer riesigen Tentakelkreatur unter Wasser begegnet, die aber irgendwie ganz nett ist und so und irgendwie. Und ich weiß halt nicht, ob es die Geschichte und Ginny vor allem, ob sie das braucht, dass es sich, okay, es fühlt sich wie ein Traum an, aber sie weiß, dass es real ist. Oder sollte es eher sich wie ein Traum anfühlen und sie ist irgendwie nicht sicher, weil irgendwie sie keine wirklichen greifbaren Beweise danach hat, dass es irgendwie doch so passiert ist und ob sie diese Unsicherheit braucht oder ob sie irgendwie, was braucht das von dieser Begegnung irgendwie tatsächlich spürbar bei ihr zurückbleibt und so. Und ja, es gibt da diesen Moment, wo irgendwie die Kreatur, also sie geht dann in der Jetztzeit, wo sie sich halt an diese Episode aus ihrer Vergangenheit erinnert, geht sie irgendwann. Wie sie an diesen Punkt kommt, habe ich noch nicht wirklich ausgearbeitet. Ich weiß nur, dass sie an diesen Punkt kommt und dass sie dann halt wieder zu Lake Unwin fährt, weil das nicht so wirklich weit weg ist von Wales, wo sie jetzt wohnt. Und sie geht halt dahin und zuerst hatte ich überlegt, dass sie halt nochmal ins Wasser reingeht und irgendwie dieser Kreatur begegnet, aber das wäre irgendwie eine Wiederholung gewesen. Und jetzt steht sie halt nur am Ufer und die Kreatur lässt halt zeigt halt eine Tentakel so aus dem Boden raus und lässt eine Pflanze für Ginny wachsen. Und ich hatte es zuerst geschrieben, dass Ginny die berührt und dann irgendwie so quasi ein Teil von dieser Pflanze so über ihre Haut dann sich entlang schlängelt und irgendwie in sie so reinsickert. Das war mir aber irgendwie so ein bisschen zu übergriffig. Und ich denke, das hätte, weil ich möchte halt einfach an diesem Punkt, und das ist halt auch einfach was, das aus philosophischer Sicht, weil so der große zentrale Unterschied zwischen der dunklen Göttin, die jetzt auf dieser Geschichte ist, ist irgendwie, die dunkle Göttin ist die Seite, auf der auch Ginny ist und ihre Familie ist und so, die sind auf Seite der dunklen Göttin. Und die Bösen, in Anführungszeichen, sind halt auf Seiten der lichten Göttin. Und der große zentrale Unterschied ist halt, dass die lichte Göttin möchte halt, dass irgendwie ihr gehorcht wird, dass sie angebetet wird, dass da irgendwie so eine klare hierarchische Ich-Kuchen-du-Krümel-Beziehung herrscht. Und die dunkle Göttin ist halt eigentlich nur noch da, weil irgendwie die Kreaturen, die sie geschaffen haben, irgendwie gesagt haben, so, aber deine böse Schwester macht uns ja alle platt, bitte bleib hier, weil sie wollte eigentlich halt dann irgendwie weiterziehen. Sie wollte halt irgendwas erschaffen und sehen, dass es gut ist und dann, okay, jetzt gehen wir weiter und machen was anderes und sich da irgendwie raushalten. Und ihre Schwester hat sich aber entschieden, dass so, nö, das gefällt mir, ich lasse mich da jetzt ein bisschen anbeten und so. Und von daher ist es schon zentral, dass diese Sache und irgendwie die Einflussnahme der dunklen Göttin auf Ginny ihr Raum gibt zu entscheiden und ihr irgendwie jetzt nicht etwas aufzwingt, sondern ihr die Welt zeigt quasi, wie sie tatsächlich ist, also mit der dunklen Göttin, die existiert, und der lichten Göttin, die existiert, und Ginnys Zugehörigkeit zu dieser Kultistenfamilie und all sowas, ihr das zeigt, aber da kein so ein emotionaler Druck hinter ist oder irgendwie sowas wie emotionale Erpressung oder so. Weil ich hatte zuerst meine erste Überlegung, um Ginny so ein bisschen zu motivieren, sich auf den Plot einzulassen, war, dass sie halt irgendwie wieder Migräneattacke kriegt und dann ruft sie eine von ihren Müttern an, die dann die Ärztin ist, und die kommt dann vorbei und dann bonden sie irgendwie so ein bisschen. Und das hatte aber sowas von, okay, das Universum tut dir jetzt weh, damit du dich auf diese Geschichte einlässt, die gerne erzählt werden soll. Und das geht mir zuwider. Und sie jetzt einfach irgendwie so ihr die Fakten an die Hand zu geben und zu sagen, so, hier, guck mal, so ist es, mach damit, was du willst, das fühlt sich irgendwie besser an. Und da hat sie halt die Möglichkeit zu entscheiden, okay, möchte ich diese Dinge rausfinden, möchte ich diese Dinge erfahren oder möchte ich das nicht? Und ob sie es tut oder nicht, liegt halt ganz bei ihr und bei dem, was sie irgendwie, wo ihr Interesse ist, was, ja, einfach, was sie will, was ist so in ihr. Und nichts, das ihr so aufgezwungen wird. Genau. Aber ich bin halt noch nicht so sicher, wie das alles jetzt aussehen muss, kann, soll, wird. Weil, ne, ich hatte dann die erste Szene der gesamten Geschichte überarbeitet und dann kam mir irgendwie diese Idee und jetzt habe ich daran rumgeschrieben und auch festgestellt, dass ich, okay, darüber, über diese erste Szene hinaus kann ich eigentlich immer noch nicht überarbeiten, weil ich immer noch nicht genug weiß. Und jetzt irgendwie aus dieser Instanz mit der dunklen Göttin unter dem See könnte ich irgendwie Dinge rausfinden, aber um das rausfinden zu können, muss ich erst noch andere Sachen wissen, die Grundlage dafür bilden. Und es ist einfach der First Draft. First Draft Bullshit. Mhm. First Draft Schmerz. Alpha-Version Schmerz. Mhm. Alpha-Version, warum tue ich mir das eigentlich an? Alpha-Version. Oh mein Gott, oh. Alpha-Version.
Aber ein bisschen macht es doch schon auch Spaß, wenn man noch so alles ausprobieren kann, weil man noch gar nicht so festgelegt ist, was man so braucht, oder?
Ja, es ist schon interessant, die Sachen rauszufinden, aber es ist halt irgendwie schöner, wenn man nicht ständig irgendwie in so ein Plotloch reintritt, weißt du? Sondern die Möglichkeit hat, so, oh, hier ist was, das fehlt mir, dann gehe ich mal einen Schritt zur Seite und hole da irgendwie mir die Informationen, die ich brauche, um dieses Loch zu füllen. Aber wenn du dann dahin treten willst, um dieses Loch zu füllen, und da ist aber auch noch ein Loch, in das du reintrittst, ist das immer so. Das ist so ein bisschen, das ist so rein vom Schreibgefühl her, ist das noch nicht das Ministry of Pretty Walks, sondern das Ministry of Silly Walks. Und ja, ich freue mich jetzt schon sehr drauf, wenn ich irgendwie an dem Punkt bin, dass ich irgendwie den ersten Akt fertig habe und irgendwie schon weiß, was ich im zweiten Akt tun will. Und ja, vielleicht auch den zweiten Akt schon, obwohl ich meine, im Prinzip der Schönheit, es ging's so richtig rund, als ich dann mit dem zweiten Akt angefangen habe. Oder Mitte zweiter Akt, ja, okay, vielleicht nach dem Midpoint. Vielleicht muss ich bis zum Midpoint kommen.
Das ist immer so. Bis zum Midpoint geht's bergauf und danach rollt man auf das Ende zu.
Ja, ich hoffe einfach mal, dass das so ist, weil ich vermisse es schon ein bisschen, irgendwie einfach nur überarbeiten zu können.
Beziehungsweise. Ich bin ja so ein bisschen hedonistisch veranlagt, was das angeht. Ich werfe immer einfach im ersten Akt so viel Spaghetti an die Wand, weil das so viel Spaß macht,
ja,
dass dann der zweite Akt die reine Hölle ist, weil ich dann irgendwie versuchen muss, das in irgendeine kohärente Story zu bringen.
Ja.
Also, ne, du hast halt nicht das Problem, dass du irgendwie Plotholes hast, sondern du hast halt das Problem, dass du immer, wenn du ein Plothole gefunden hast, hast du halt irgendwie eine Latte drüber geworfen, so um so eine Leiter zu zimmern. Mhm. Nur die Leitern führen halt nicht alle in dieselbe Richtung. Und das musst du. Da, ne? Deswegen ist mein Akt 2 immer so schwierig.
Ja, nee.
Ich dann plötzlich feststelle so, das muss jetzt aber irgendwie Stringenz kriegen, ist ja langweilig.
Ja, nee, Spaghetti an die Wand werfen ist so, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Ich will wissen, was ich tue. Ich brauche Struktur. Ich brauche irgendwie einen Rahmen, an dem ich mich orientieren kann, irgendwie so Dinge, die ich abgesteckt habe und sowas. Und ich, ja, dieses Rumgewusel und irgendwie so dieses Gefühl, du hast da ein so loses Gewebe und da sind irgendwie so haufenweise Fäden, die irgendwie durchhängen. Oder irgendwie nur so irgendwo durchgefummelt sind und dann das Ende hängt so irgendwie unfest geknotet einfach so runter. Und dann versuchst du irgendwie, weil das soll ja irgendwie ein Bild ergeben, und dann irgendwie ziehst du an dem Faden und das bringt aber einen anderen in Unordnung. Und dann ziehst du an dem und stellst fest, oh, das hat ja gar nichts wo zum Gegenziehen. Und dann musst du es irgendwie erstmal festknoten, aber du weißt nicht wo. Und dann hängt es irgendwie alles, oh, das ist anstrengend. Ich meine, es ist auch wirklich schön, diese Sachen zu entdecken, aber es ist so anstrengend. Aber es ist schön, sonst würde es ja nicht machen.
Ja,
aber es ist anstrengend.
Ne, das ist halt. Ja, wie war das? Ich glaube, ich krieg den Tweet, glaube ich, nicht mehr zusammen, aber irgendwo gab es mal so einen Tweet, so, ja, ne, jeder hat die Idee, für ein Buch in sich, aber ne, nur sehr wenige schaffen es, den Prokrastinationsberg zu überwinden, den unfassbar langen Weg von no one made you do this und um es sich aus der Brust zu reißen, irgendwie sowas in der Art. Ich dachte, ja. Ich fühle das irgendwie.
Ja.
Ein bisschen.
Ja, naja, das war jedenfalls so mein Monat. Und ich denke mal, das wird jetzt so noch für eine ganze Weile so mein Bitch and Moan-Segment sein. Oh. Bis ich dann irgendwie endlich mal den Midpoint erreicht habe, wann auch immer das sein wird. Wir werden sehen. Aber
ja, es wird mich sehr interessieren, weil das ist tatsächlich was, das ich über die letzten 2, 3 Projekte auch festgestellt habe. Es ist halt so bis zum Midpoint, also wie gesagt, Sachen anfangen macht mir sehr viel Spaß. Irgendwann, wenn ich anfangen muss, dass da irgendwie Stringenz reinkommt, das ist so meistens irgendwie so spätestens ab dem Turn into 2, also in dem Umbruch zu Akt 2, musst du dir dann irgendwann Sorgen darüber machen, dass das irgendwie Stringenz haben muss, dann fängt es dann immer an, schwierig zu werden. Und dann ist das halt wirklich so, dass ich immer so diese klassische Drama-Spannungskurve visualisiere, die ja so ein Dreieck ist quasi. Und das fühlt sich dann halt auch immer so an. So bis zum Midpoint rollst du diesen sehr schweren Stein halt bergauf. Das ist total ätzend. Und irgendwann nach dem Midpoint rollt es dann halt irgendwann auf so ein Ende zu, dass mehr oder weniger, wenn man es gut angelegt hat in den Kapiteln vorher, halt irgendwie so eine gewisse Alternativlosigkeit hat. Und das ist dann immer sehr schön, weil das dann irgendwie sehr viel einfacher sich irgendwie darstellt.
Ja.
Aber ja, von daher werde ich sehr gespannt sein, ob das dann auch bei dir so ist. Aber du hattest erzählt, und das fand ich ganz interessant, und deswegen wollte ich das jetzt nochmal öffentlich aufgreifen quasi, dass du achronologisch arbeitest.
Ja.
Ist das immer noch so?
Das ist immer noch so.
Das finde ich ohne Ende faszinierend, weil das konnte ich bisher noch in keinem Projekt tatsächlich. Wobei mir die Leute immer sagen, ja, aber bei Plotgetrieben ist das doch total einfach, weil du weißt doch, was passiert. Ja.
Aha.
Ja, prinzipiell vielleicht schon. Also, ja, ich weiß, was passiert. Ich weiß, welche Katastrophen ich meinen Charakteren auf die Köpfe werfe, mit denen sie dann umgehen müssen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Aber gerade deswegen fühlt es sich halt irgendwie immer so, sag niemals, jedes Projekt lernen wir wieder neu irgendwie zu bearbeiten und braucht irgendwie wieder was anderes und bla. Aber bisher hat es sich noch nie ergeben, dass ich ich habe jetzt auf diese Szene keinen Bock, lass doch mal diese Szene schreiben.
Ja.
Für mich hat es bisher noch nie funktioniert, weil ich halt immer dachte so, ja, aber es fühlt sich einfach falsch an, damit anzufangen, dass die Lawine runterkommt. Sondern ich muss ja erstmal wissen, wie sich die einzelnen Schneeflocken überhaupt so weit aufbauen, dass die Lawine runterkommt. Dass ich weiß, dass die Lawine irgendwann runterkommt, hilft mir aber nicht dabei, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie das passiert. Also wie die genauen Umstände sind. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Und ich habe jetzt gerade im Moment noch mal drüber nachgedacht und streng genommen habe ich eigentlich schon immer achronologisch gearbeitet. Weil ich habe ja super viel von Hand geschrieben, immer.
Ja gut, das
stimmt. Und meine Regel in Sachen, ich muss chronologisch arbeiten, war halt, dass ich in den Computer darf ich nur chronologisch reinhacken. Das habe ich halt für mich so festgelegt, um irgendwie halt eine Struktur drin zu behalten und nicht irgendwie irgendwann 95.000 Fragmente von Szenen zu haben, aber irgendwie kein kohärentes Fundament der Geschichte. Und wenn mir halt irgendwie eine Idee für eine spätere Szene gekommen ist, habe ich die halt handschriftlich aufgeschrieben. Und die musste dann halt mit dem in den Computer getippt werden, warten, bis ich halt am Computer bis an die entsprechende Stelle gekommen bin. Und Die Sache ist, das, was ich so von Hand vorgeschrieben habe, das war extrem selten, dass ich diese Szene nachher tatsächlich irgendwie abgetippt habe. Also es war sehr, sehr oft so, dass ich habe die Szene dann geschrieben irgendwie und dann ein Jahr später, als es dann endlich soweit war und ich endlich an dem Punkt war, dass ich die in den Computer tun konnte, habe ich mir die Szene halt nochmal durchgelesen und mir so gedacht, so, what the fuck? Was dachtest du, wie die Charaktere zu dem Zeitpunkt drauf sind? Das ist so, also wie, Und ein Beispiel ist halt irgendwie, wenn sich Joanna und Louis, nachdem Louis irgendwie dann Seraphine Louis gesagt hat, so, ja, ach übrigens, ich habe dir Psychopharmaka ins Essen gemischt. Joanna sich dann halt mit ihm irgendwie darüber unterhält, warum er irgendwie das so ablehnt, Antidepressiva zu nehmen und diesen ganzen Kram. Und diese Szene habe ich irgendwie 3 Jahre, bevor ich dann tatsächlich so weit war, diese Szene zu schreiben, habe ich die von Hand geschrieben. Und okay, vielleicht waren es nicht ganz 3 Jahre, aber es war schon eine große Zeit dazwischen. Und es ist nicht so, dass es mir beim achronologischen Schreiben, ich meine, es geht auf der einen Seite geht es darum, einfach den Plot-Bunny irgendwo hinzusetzen. Weil Plot-Bunny mit Plot-Bunny für die eine Sache an der anderen Sache arbeiten, wissen, glaube ich, alle, das funktioniert nicht. Das kann man vergessen, das geht nicht. Also
Notizen mache ich auch achronologisch, das geht gar nicht anders, genau. Weil du musst es ja aus deinem Hirn irgendwie rauskriegen.
Genau, und ich mache mir halt nicht nur irgendwie so ein paar Notizen, sondern ich schreibe halt, und manchmal mache ich mir nur so ein paar Notizen, die dann jetzt irgendwie so am Rand meines Bildschirms stehen, weil ich das überlege, ob ich das irgendwie einbauen will, aber das ist irgendwie nur so ein Stichpunkt irgendwie so. Im Moment steht bei mir am Bildschirmrand irgendwie so drittes Auge, weil ich überlege, ob das irgendwie eine Rolle spielen könnte, dass da irgendwem halt ein Auge mitten auf der Stirn sprießt in irgendeinem Zusammenhang, von dem ich noch nicht weiß. So, und manchmal sind es halt aber lange Szenen, die dabei rauskommen. Oder es ist, dass ich schreibe irgendwie so einen halben Satz und dann irgendwie mitten in der Szene geht es dann weiter und dann schreibe ich das halt aus und zum Teil auch nur irgendwie so mit Dialogauszeichen, so Joanna Doppelpunkt, Louis Doppelpunkt, Joanna Doppelpunkt, Louis Doppelpunkt und dann wird das irgendwie, kommen dann auf einmal Inquits dazu und dann habe ich irgendwie auf einmal eine 10 Seiten lange Szene geschrieben, von der ich halt dann 3 Jahre später feststelle, so wie um alles in der Welt hast du dir das vorgestellt? Aber das ist halt einfach eine Möglichkeit, Sachen zu entwickeln, weil es ist ja nicht nur so, dass, okay, ich muss jetzt überlegen oder ich gucke jetzt, wie fallen die Schneeflocken hin, sondern ich gucke auch, welche Aspekte von einer Lawine, von einer potenziellen Lawine, fände ich denn spannend und welche Aspekte oder was für Szenen, was für Dinge müssten in dieser Lawine passieren, damit irgendwie das Ende, das ich mir vorgestellt habe, funktioniert oder was fände ich da einfach faszinierend? Was ist irgendwie ein Aspekt daran, den ich gerade total spannend finde? Weil wenn ich dann weiß, okay, ich möchte gerne, dass diese Lawine an dieser Stelle so abgeht, dann weiß ich, okay, damit das passiert, müssen diese, jene, welche Schneeflocke so und so und so fallen. Also, und das ist halt der einzige Unterschied zwischen damals und heute ist, dass ich habe schon, wie viele Seiten, 40 Seiten oder sowas, 40 DIN A5 Seiten, habe ich schon handschriftlich geschrieben. Das ist ein großer Teil davon, ist einfach irgendwie so Analyse und Ideensammlung und so Zusammenstellungen von irgendwie Möglichkeiten und Fragen und keine Ahnung was, aber ich habe auch einige Szenen von Hand ausgeschrieben. Aber ne, ich schreibe halt jetzt, aber irgendwann habe ich auch beim Prinzip der Schönheit angefangen, schon mal hier und da eine Szene irgendwie am Computer vorzuschreiben und die dann in irgendeinem Dokument zu klatschen, weil ich es einfach schnell runterreißen wollte. Und wenn ich mir aber über Sachen klar werden möchte, ich meine, das mache ich zum Teil, schreibe ich auch, okay, diese Szene, da bin ich jetzt dran, die ist jetzt chronologisch, ist die jetzt dran. Ich habe da aber irgendwie noch keine wirklichen Notizen zu und ich weiß auch nicht wirklich, wie die sich entwickeln soll. Dann setze ich die mich hin und schreibe die erstmal von Hand und tippe die dann danach direkt danach ab. So, weil ich, wenn ich von Hand schreibe, denke ich einfach anders, als wenn ich am Rechner schreibe. Und ja, das ist einfach so ein... Ich natürlich muss ich wissen, wo ich herkomme, aber wo ich herkommen muss, kann ich zum Teil auch nur rausfinden, wenn ich irgendwie sehen kann, wo es hingeht. Und ich brauche das beim Schreiben auch, dass ich weiß, wo es hingeht. Also das war auch beim Prinzip der Schönheit immer so, dass ich irgendwie, ich habe dann vorgeplottet und gemacht und getan und hatte irgendwie relativ klare Vorstellungen, wie irgendwie die nächsten 3-4 Kapitel aussehen. Und dann habe ich die irgendwie fertig geschrieben, diese 3-4 Kapitel, und dann festgestellt, ich weiß gar nicht wirklich, wie es jetzt weitergeht. Also ich weiß, wie die Geschichte ausgeht, aber wie ich da jetzt hinkomme und was als nächstes passiert, ich habe keine Ahnung. Und das war dann schon auch immer so eine riesige Schreibblockade, weil ich dann halt, weil ich nicht pensen kann, wenn ich nicht weiß, in welche Richtung ich pense. Und dann musste ich halt erstmal hingehen und überlegen, okay, in welche Richtung möchte ich jetzt eigentlich weiter pensen? Und dazu habe ich dann halt auch irgendwie hier und da und dort meine Szene handschriftlich entwickelt und so. Also ich würde sagen, dass das, wenn du dir halt Notizen für zukünftige Szenen machst oder wenn du einfach plottest und überlegst, okay, wie soll jetzt, ich weiß nicht, du machst dir mit Sicherheit schon Gedanken darüber, wie soll jetzt das dritte Buch aussehen, wie soll der dritte Akt aussehen bei dir.
Ja, natürlich.
Und du, das sind halt, bei dir sind es dann halt irgendwie vor allem Stichworte und bei mir sind es halt zum Teil einfach komplette Szenen, weil ich halt eben charaktergetrieben schreibe und zum Teil eine Notiz dazu mir persönlich nicht ausreicht. Und ich schreibe halt nicht so, dass ich irgendwie erst den Plot entwickle und dann das im Nachhinein mit den Charakteren und Beziehungen und Konflikten und so bevölkere, was ja so deine Vorgehensweise im Allgemeinen ist, sondern ich mach's halt andersrum. Und ich brauche halt eben, ja, dadurch, dass ich das konkrete Verhalten von Charakteren und was sie denken, was sie fühlen und so sich in der konkreten Interaktion mit der anderen Person oder mit dem Thema und so entwickelt und das zum Teil an irgendwelchen Formulierungen hängt und sowas, in welche Richtung so eine Szene jetzt ausschlägt, muss ich die halt einfach zum Teil dann ein bisschen ausschreiben, damit ich weiß, auch wenn ich dann irgendwie, wenn es dann soweit ist, feststelle, so, meine Güte, was habe ich da für ein Bullshit geschrieben? Aber es hat mir halt, beziehungsweise, was heißt Bullshit, aber es ist halt damit, wie sich die Charaktere jetzt entwickelt hat, absolut nicht mehr vereinbar. Aber die Grundidee der Geschichte oder der Szene oder des Szenenkomplexes funktioniert immer noch, ist immer noch notwendig, ist immer noch da, vielleicht mit ein bisschen anderen Schwerpunkt oder so und anderen Formulierungen und die Leute haben eine etwas andere Psychodispo und so. Aber es ist immer noch im Grunde diese Szene. Und es ist halt auch so, dass diese, ne, Joanna und Louis, die sich über Antidepressiva und so unterhalten, das ist immer noch dieselbe Szene. Sie ist halt anders formuliert. Sie hat andere, ein bisschen andere inhaltliche Schwerpunkte jetzt. Und es ist alles ein bisschen sauberer, ein bisschen weniger dramatisch, ein bisschen
ja, das haben wir ja schon öfter festgestellt, so, dass man manchmal einfach weiß, dass an dieser Szene, dass an dieser Stelle ein guter Zeitpunkt wäre für ein Gespräch über Thema XY oder auch einfach nur für ein Gespräch. Mhm. Ja, bei mir ist das manchmal so, dass ich weiß, okay, an dieser Stelle wäre es jetzt cool oder ne, so vom Pacing her opportun, das hat man ja auch so ein bisschen irgendwann so im Gefühl, so an dieser Stelle wäre es jetzt eigentlich ganz cool, wenn diese beiden Leute sich unterhalten. Und dann schreibst du das mal runter und dann klappt das manchmal und manchmal auch nicht. Und manchmal stellt man halt einfach fest, so ja, es ist voll die gute Stelle für diese zwei Leute, sich zu unterhalten.
Aber sie brauchen ein anderes Thema.
Aber worüber die sich gerade unterhalten, macht gar keinen Sinn.
Ja.
Und dann hast du halt am Ende halt auch so eine Szene. Die ist halt ne, also die Szenenstruktur ist dann halt am Ende vielleicht immer noch dieselbe. Die Leute sind immer noch am selben Ort und es sind immer noch dieselben Leute. Und sie tun vielleicht sogar, auch während sie sich unterhalten, immer noch dieselben Dinge. Irgendwie spülen oder Fischernetze flicken oder was auch immer.
Mhm.
Aber das, worüber sie sich unterhalten und wie sie sich zwangsläufig deswegen dabei fühlen, ist halt radikal anders.
Genau. Genau so ist das.
Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, dass das manchmal so ein bisschen, dass manchmal irgendwie Geschichten erzählen so ein bisschen wie Bauklötzchen aufeinandersetzen funktioniert. Und da muss ein Bauklötzchen hin. Aber ob es ein grünes Bauklötzchen ist oder ein rotes Bauklötzchen oder ein blaues Bauklötzchen, ist erstmal nicht so wichtig, aber es muss auf jeden Fall dahin.
Genau. Genau so ist das. Ja. Und du?
Nee, gut. Ja, ich wollte das einfach, ich fand das einfach faszinierend, weil ich meine, du hast ja schon recht, im groben Sinne mache ich das schon auch so. Ich habe ja meine Outline-Files, wo ich halt irgendwie so ganz, ganz grob am Anfang entscheide.
Mhm.
Das finden jetzt andere Leute auch wieder irgendwie so ein bisschen obsessiv merkwürdig, aber ich entscheide meistens am Anfang des Projektes, wie viele Kapitel oder wie viele Szenen ich ungefähr haben will.
Mhm.
Das ist so eine grobe Richtung, das bleibt nicht immer so.
Mhm.
Aber ne, so ungefähr, so roundabout. Und dann bevölkere ich diese leeren Szenen in meinem Scrivener dann halt so nach und nach mit irgendwelchen Stichworten. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass ich so ganze Dialogsequenzen irgendwie ausschreibe, aber dann halt auch nur mit er sagt, sie sagt. Mhm. Doppelpunkt und bla. Und weil, also das Einzige, wo sich mein Hirn halt irgendwie so bisher weigert, weswegen ich halt meinte, es hat bisher für mich nicht funktioniert, irgendwie achronologisch zu schreiben, ist halt tatsächlich irgendwas auszuformulieren, wenn ich da noch nicht dran bin.
Okay.
Weil, also das ist so der Punkt, an dem sich mein Hirn weigert.
Mhm.
Also jegliche andere Art von Notizen machen, ne, halt auch irgendwie so eine schöne Beschreibung von irgendeinem Ding, die mir so zufällig eingefallen ist, halt mal in eine Szene zu packen, wo es vielleicht passen könnte oder so.
Mhm.
Auch das ist möglich. Wie gesagt, auch Dialoge vorschreiben für Szenen, die erst sehr viel später kommen. Das ist alles möglich. Aber an dem Punkt, wo du wirklich dich hinsetzen müsstest und ausformulieren müsstest und dir überlegen müsstest, ne, so wie die Bubbles sind, so von wegen, mhm, ne, so Nähe, Distanz und bla und hier Beschreibung und da Aktion und da Dialog und blub. Also so eine Szene tatsächlich irgendwie so zusammenzusetzen, das ist dann so, da schreit mein Hirn dann.
Okay.
Das ist dann so, nö, an der Stelle sind wir jetzt noch nicht.
Mhm.
Und du weißt nicht, ob du nicht die Hälfte von dem Zeugs, das in dieser Szene vor, das du jetzt irgendwie da vorgeplant hast, nicht wieder rausschmeißen musst, wenn du erst da bist, weil sich halt in der Zwischenzeit noch gewisse Dinge geändert haben
können. Mhm.
Und deswegen machen wir das jetzt nicht.
Ja, ich betrachte...
Wir verschwenden jetzt keine Energie darauf. Das lohnt sich nicht.
Ich betrachte das immer als Übung. Es gibt keine verschwendete,
ja,
Arbeit. Also,
wie gesagt, es ist halt,
ja,
jeder hakt halt so an einer anderen Stelle irgendwie aus und ein, von daher.
Genau.
Ist das vielleicht einfach so. Ja, also ich hatte im letzten Monat das gesteigerte Problem, dass mir zuerst die Zeit und danach so ein bisschen die Gesundheit fehlte.
Mhm.
Also so Dezember, nachdem ich ja irgendwie im NaNoWriMo ja relativ gut vorangekommen war, trotzdem ich meine Reha machen musste Anfang des Monats. Das war eigentlich so ein bisschen überraschend für mich, dass es tatsächlich noch relativ gut funktioniert hatte, war jetzt so Dezember, Januar. Ich meine, gut, da habe ich auch in der letzten Folge schon, also in der Jubiläumsfolge haben wir ja auch so ein bisschen Workshopping gemacht,
mhm,
habe ich das auch schon erzählt. Von daher will ich das jetzt nicht wieder alles ausbreiten, war halt nicht so viel. Habe ich nicht so viel getan. Außer halt, was man jetzt so als kreative Schreibpause betrachtet. Ne? Ich habe halt sehr viel gedacht, so zwischendurch. Bis das dann auch nicht mehr ging, weil ich so erkältet war, dass ich quasi nur noch so Rotz angefüllt auf dem Sofa rumlungerte.
Mhm.
Für anderthalb Wochen.
Oh, yeah.
Aber lustigerweise habe ich tatsächlich während meiner, das habe ich auch schon erzählt, von daher musst du dir das jetzt leider nochmal anhören, aber
das ist völlig
während meines Lazarettstatus tatsächlich eine schreibtechnische Erleuchtung erlebt, während ich Stirb langsam guckte zum 25.000. Mal. Was jetzt für mich auch wieder so ein bisschen, ne, das Argument ist, und ich weiß, das habe ich auch schon öfter erzählt, aber es hört nicht auf, mich zu faszinieren, dass es Menschen gibt, deren Gehirn tatsächlich so gepolt ist, dass sie Filme und Bücher nicht doppelt konsumieren können.
Mhm.
Also, und ich mir immer denke, ja, fein. Jeder darf das entscheiden und du bist ein mündiger Erwachsener und wenn du ein Buch nicht zweimal lesen willst und einen Film nicht zweimal gucken willst, dann ist das halt so.
Mhm.
Ich denke mir so, aber eigentlich denke ich mir so ganz tief in mir drin, denke ich mir immer so, ja, aber eigentlich ist das schade, weil ich bin der Meinung, du verpasst die Hälfte.
Ja.
Ne, und das, ja, wie gesagt, das ist halt meine persönliche Meinung und hat irgendwie überhaupt keine Relevanz an der Stelle. Aber, ne, case in point, ich habe zum 12.000. Mal Stirb langsam geguckt, weil ich immer Stirb langsam gucke an Weihnachten. Das ist so ein, ne, das ist halt so ein Ding.
Mhm.
Und dann lag ich auf dem Sofa und konnte gar nichts anderes tun, als irgendwie Fernsehen gucken und dann lief Stirb langsam im Fernsehen. Da habe ich gesagt, hervorragend, dann kann ich Stirb langsam gucken. Und man glaubt es kaum, Stirb langsam hat mir dabei geholfen, ein Plothole zu füllen, das ich im dritten Teil meines, also im Outlining für meinen dritten Teil irgendwie aufgetan hat.
Mhm.
Und das mir nie aufgefallen wäre, wenn ich nicht diesen Film zum 20. Mal geguckt hätte. Also von daher ist das jetzt so mein kleiner Ha! Ich habe es gleich gesagt, Punkt, dass Medien doppelt zu konsumieren nicht heißt, dass man nichts Neues mehr darin entdecken kann. Weil mir tatsächlich, während ich halt so vor mich hin vegetierte und nicht genug Konzentration aufbringen konnte, um irgendwas zu überarbeiten. Weil theoretisch war ja mein Plan, im Dezember mit der Überarbeitung von der Beta-Version von Teil 1, also ne, Teil 1 ist ja schon durch die Alpha durch, das habe ich schon mal grundlegend überarbeitet. Da bin ich jetzt also dabei, das halt so beta-fertig zu machen.
Mhm.
Und danach wollte ich erstmal die Rohfassung von Teil 2, die ja im November fertig geworden ist, nochmal drüber lesen, weil das ist halt, da habe ich halt das Gefühl, das ist halt noch sehr roh. Was ja aber auch normal ist, mhm, weil das, ne, das ist halt gerade erst fertig geworden, das hat noch niemand anderes gelesen. Da ist noch entwicklungsüberarbeitungstechnisch überhaupt nichts mit passiert. Ja, dafür hatte ich aber überhaupt keine Konzentration übrig und überhaupt keine Energie. Und dann habe ich mir gedacht, so, dann liegen wir jetzt halt einfach hier rum. Weil mir aber irgendwann relativ schnell langweilig war, ja, weil das ist so, die ersten paar Tage von so einer richtig fetten Erkältung, da ist einem nicht mal langweilig, weil da will man eigentlich nur schlafen.
Mhm.
Aber danach kam ich halt relativ schnell in das Stadium, wo es mir immer noch nicht gut genug ging, um irgendwie längerfristig rumzulaufen oder irgendwie meine Küche umzubauen oder so, was ich vorhatte. Aber mir halt beim Rumliegen auf dem Sofa halt schon sehr langweilig war.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, kann man das ja opportun nutzen. Ich habe also angefangen, mein Outlining-File für Teil 3 anzulegen. Ne, meine schönen Szenen alle irgendwie anzulegen in Scrivener und anzufangen, die Notizen, die ich schon hatte, ne, weil, wie gesagt, man macht sich halt Notizen sehr viel weiter vor, als man das anfängt.
Mhm.
Dann so da rein zu verteilen, um zu gucken, was mir noch fehlt. Weil normalerweise ist es so, dass ich eine grobe Vorstellung habe vom Anfang und vom Mittel und vom Midpoint und vom Ende.
Mhm.
Und Teil 2 und also ne, so Akt 2 und 4 fehlen dann halt so theoretisch immer. Und so war es auch diesmal. Also musste ich mir überlegen, was da hinkommt. Also zumindest grob. Und mir fiel dann irgendwie sehr schnell auf und das frustrierte mich ein bisschen, weil genau dasselbe Problem hatte ich in Teil 2 auch schon, dass ich zwar wusste, wie die Konfrontation zwischen unserer Heldengruppe und unserem Antagonisten funktioniert.
Mhm.
Also, ne? Wann die sich treffen, worüber die sich unterhalten, wie diese Konfrontation halt funktioniert und wie es dann am Ende ausgeht. Aber mir fiel dann irgendwann auf, ich hatte nicht so wirklich darüber nachgedacht, warum das eigentlich Sinn macht, dass unser Antagonist da vor Ort eigentlich ist. Und das war in Teil 2 auch schon mein Problem. Dass ich dahin kam und so, ja, das ist schön. dass dieser Typ da ist und man sich an dem halt irgendwie abarbeiten kann. Aber warum macht das eigentlich für ihn Sinn, da zu sein?
Aha.
Und dann musste ich mir das überlegen. Und jetzt stand ich halt in Teil 3 schon wieder vor diesem Problem. Ne, weil eigentlich ist es halt so, also meine Bösewichte in diesem ganzen Projekt sind ja alle Katholiken, weil Katholiken hervorragende Bösewichte abgeben. Also so Mönche und Priester und so. Und eigentlich hätte man jetzt gedacht, so ja, aber wenn die halt irgendwie auf ihren heiligen Kreuzzug halt irgendwie hinarbeiten und so, warum sind die dann noch in irgendeiner hergelaufenen, belagerten Burg, wo sie sich jetzt halt irgendwie Gefahr aussetzen oder so? Was macht der eigentlich da?
Mhm.
Sollte der nicht schon lange irgendwo, weiß ich nicht, gegen Jerusalem ziehen oder so? Nein, das ist nicht der Plotpunkt, aber... Ne, um das halt mal so spoilerfrei wie möglich irgendwie deutlich zu machen, was mein Problem war.
Mhm.
Ja, und dann habe ich Stirb langsam geguckt. Und in Stirb langsam, für die Leute, die das nicht wissen, gibt es eine Terroristengruppe, die vorgibt, halt irgendwelche regimekritischen oder kommunistischen oder andere Mitterroristen irgendwie befreien zu wollen. So.
Mhm.
Und der Plot Twist in Stirb langsam ist halt der, dass halt unserem Polizisten, also John McClane, halt irgendwann auffällt, dass diese ganze, wir wollen halt unsere ideologisch verbrämte Manifeste irgendwie vorlesen und unsere Brüder im Geiste halt irgendwie aus dem Gefängnis befreien, bla bla bla, ist halt alles nur Beschäftigungstherapie für die Polizei, während die eigentlich in den Safe einbrechen und einfach nur Geld klauen wollen.
Aha.
Und da lag ich so auf dem Sofa und habe mir gedacht, das ist ja so eine Vorgehensweise, die jetzt von der katholischen Kirche historisch betrachtet gar nicht so weit entfernt ist.
Ja.
Ah, so zu tun, als wäre uns halt irgendwie die Reinheit unseres Glaubens und die Verbreitung unserer guten Botschaft und bla, was auch immer, halt irgendwie furchtbar wichtig, aber eigentlich geht es uns ums Geld.
Und ein bisschen Macht.
Ja, gut, das eine bedingt jetzt so ein bisschen das andere.
Mhm.
Ne? Hat so eine gewisse Wechselwirkung.
Yep.
Und daraufhin habe ich mir gedacht, gut, wenn also dein, ich möchte den Heiligen Kreuzzug anführen, bla bla bla, das ist, was du vor dir herträgst, aber eigentlich willst du damit hauptsächlich irgendwie Zeit schinden, während du darauf wartest, dass du halt irgendwie Geld bekommen kannst. Dann macht es plötzlich wieder total Sinn, in einer belagerten Burg zu sein und darauf zu warten, dass man dieses Geld irgendwie zusammenschaffeln kann. Und dann hatte ich dieses Problem gelöst. Das fand ich sehr gut.
Ich gratuliere dir sehr herzlich.
Ja, ich war auch sehr stolz auf mich. Also es haben sich tatsächlich viele Dinge in dem Outline dann so über die Wochen, in denen ich sonst nicht so viel machen konnte, halt erstaunlich einfach zusammengefügt.
Mhm.
Was jetzt für mich wieder so ein bisschen, ne, mein Eindruck oder meine gewonnene Erfahrung bestätigt, dass der Midpoint prinzipiell einfacher ist als der Weg dahin.
Mhm.
Weil, ne, Teil 3 ist halt in der geplanten Serie, die ich so visualisiert habe am Anfang, ist jetzt quasi so ein bisschen der Midpoint-Turn.
Mhm.
Also wo wir von einer großen Konfliktsituation zu einer anderen Konfliktsituation shiften.
Mhm.
Und den Fokus so ein bisschen drehen und das alles so ein bisschen persönlicher machen und ne, so überhaupt. Und wie gesagt, normalerweise ist es so, dass ab da das mit dem Konzeptionalisieren und Visualisieren und Outlinen und Plotten und Schreiben und so alles so ein bisschen einfacher wird, weil man weniger Variablen jongliert, weil halt alle Dinge schon so ein bisschen angelegt sind.
Ja.
So, und man sich halt so ein gesundes Fundament erarbeitet hat, von dem aus man jetzt irgendwie weitergehen kann. Und ich hoffe halt einfach, dass sich das auch in diesem Fall bestätigt. Also wie gesagt, das Outline fügte sich halt, nachdem so ein paar wichtige Groschen gefallen waren, unter anderem halt der Stirb-Langsam-Groschen, fügte sich das halt doch irgendwie relativ gut zusammen. Ich war halt nur trotzdem nicht in der Lage, irgendwas auszuformulieren. Also ich, auch da, also ich hatte dann so an so einer Prolog-Szene halt irgendwie rumgeprokelt und mir ist alles an dieser Prolog-Szene sehr klar gewesen. Mhm. Und die existiert jetzt auch in einem sehr umfassenden Stichwort-Stadium. Mhm. In dem halt quasi alles angelegt ist, von der von der Chronologie der Ereignisse bis über die Sachen, die so gesagt werden und die Dinge, die halt irgendwie besprochen werden müssen und so. Aber weiter bin ich halt nicht gekommen, weil beim Ausformulieren und wenn man da jetzt wirklich hätte Hirnsaft irgendwie rein investieren hätte müssen, das war halt nicht drin, da war halt nur Schleim.
Ja.
Ja. Von daher habe ich erst letztes Wochenende, also zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, letztes Wochenende, zum Zeitpunkt, wo die Folge erscheint, vor anderthalb oder zwei Wochen, tatsächlich das erste Mal jetzt wieder irgendeinen Text aufgemacht, den ich überarbeiten will. Also ich habe trotzdem mit Teil 1 wieder angefangen, mhm. weil ich dachte, das ist vielleicht auch so ein bisschen so der einfachere Einstieg, weil es halt der Text ist, den ich schon ein paar Mal überarbeitet habe, der halt, ne, wie gesagt, halt schon so ein bisschen fertiger ist einfach. Mhm. Und das funktionierte halt auch erstaunlich gut. Ich hatte tatsächlich viele Dinge, die wir aus der Alpha rausgenommen oder die ich aus der Alpha mitgenommen und umgesetzt hatte, hatte ich schon wieder vergessen. Mhm. Das war ganz witzig, weil ich dann dachte, oh, da ist ja eine neue Szene. Oh ja, ich erinnere mich, da war eine neue Szene. Ach, die ist aber schön. Da habe ich, aber ja, die passt da aber gut hin.
Das ist doch nett.
Ne, oder auch so ein bisschen, auch so ein bisschen an der Spannungskurve geprokelt, hatten wir ja irgendwie auch zwischendurch, dass das alles so ein bisschen, ne, dass du halt so ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr so low-key Bedrohung halt irgendwie im Hintergrund hast für diese ganze, für diesen ganzen Mittelteil. Und ich dachte so, ach, das ist aber interessant, da möchte ich aber jetzt mal weiterlesen. Wenn man sich das über seinen eigenen Text denkt, den man an dem Punkt schon irgendwie drei oder viermal gelesen hat, halte ich das jetzt einfach mal für ein vorsichtig gutes Zeichen.
Auf jeden Fall. Definitiv.
Ich meine, das hilft natürlich auch, wenn man sich an nichts erinnern kann, aber.
Ja.
Na, auf der anderen Seite kannst du es dann mit ganz frischen Augen nochmal lesen, weil es kommt ja alles unbekannt vor.
Yep.
Naja, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich hatte doch erstaunlich viele Sachen aus der ersten Überarbeitungsrunde, hatte ich irgendwie nicht mehr so präsent und dachte dann, och, das hast du aber schön gemacht. Und man muss sich ja auch manchmal gut fühlen einfach.
Ja, auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen bin ich natürlich sehr ekstatisch und das hatte ich, zumindest dir habe ich das auch schon erzählt, aber ich erzähle das gerne nochmal. Ich finde es sehr ekstatisch, dass dieser ganze erste Teil auf 180 Seiten passt, also Normseiten, die ich jetzt so formatiere, wie ich die immer formatiere. Ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Einheit, weil das kann keiner irgendwie vergleichen, aber mhm. ne, Elysion 2 zum Vergleich hat 690 Normseiten. Mhm. Dieses Buch hat 180. Das heißt, ich bin halt irgendwie am ersten Wochenende, dass ich halt irgendwie wieder gearbeitet habe. Und da habe ich wirklich darauf geachtet, nicht sofort wieder zu viel zu machen. Mhm. Weil ich das immer mache. Und weil ich das auch, während ich noch krank war, die ganze Zeit irgendwie. Ne, du denkst, boah, mir ist so langweilig. Ich stehe jetzt auf und dann mache ich das und das. Mhm. Und dann liegst du wieder auf der Nase, weil dein Körper dich einfach anbrüllt. So, nein, liegen bleiben.
Stay down,
bitch. Naja, und ne, deswegen hatte ich extra darauf geachtet, dass ich mir einen Timer stelle, dass ich gesagt habe, okay, wir arbeiten jetzt allerhöchstens 2 Stunden, mhm. mehr nicht. Mhm. Danach machen wir wieder was anderes oder machen einen Mittagsschlaf oder sonst irgendwas. Und am ersten Wochenende bin ich mit dieser Methode, also mit 4, allerhöchstens 4 reinen Arbeitsstunden halt irgendwie schon zu 2/3 durch diese Geschichte durch. Und ich denke mir so, yay, es dauert nicht einen Monat, einfach nur das zu lesen. Es ist so schön. Hätte man mir mal vorher gesagt, dass so ne Geschichten von so 60.000 Worten zu schreiben irgendwie so viel weniger aufwendig ist als immer diese 100, 120, 180, 212.000 Wortgeschichten zu schreiben, wäre ich vielleicht irgendwie früher schon drauf gekommen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht, weil ich meine, wir versuchen auch seit 5 Jahren kurze Podcast-Folgen zu machen. Das funktioniert auch nicht.
Ja, und ich meine, eigentlich ist es ja auch so ein bisschen gemogelt, weil es ist ja eigentlich nur Akt 1.
Und du hast ja einfach. Ich weiß, eigentlich ist, ja aber eigentlich ne, nur es ist trotzdem, es ist trotzdem ein Trick, mit dem ich mich selber überlisten konnte.
Ja, ich wollte.
Also von daher ist es trotzdem, es ist trotzdem ein Erfolgserlebnis.
Ich wollte dir das jetzt gar nicht zerreden. Ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass du einfach nicht in der Lage bist, kurze Geschichten zu schreiben.
Nee, das weiß ich. Das ist eine Wahrheit, die ich über mich selber akzeptiert habe und mit der ich jetzt lebe. Aber ich hoffe einfach, dass in diesem Fall, ne, mich selber auszutricksen und halt einfach jeden Akt als eigenständige Geschichte zu konzipieren, trotzdem mir dabei hilft, immer so diese kleinen Zwischenbelohnungen für mein Hirn freizuschalten. Weil mein Hirn ist nämlich doof.
Das ist auf jeden Fall.
Weil mein Hirn sich denkt, ich habe jetzt Akt 1 überarbeitet von einem Ding, das halt irgendwie noch 4 weitere Akte braucht und das halt irgendwie in 5 Jahren erst fertig ist. Dann ist mein Hirn deprimiert. Wenn ich weiß, ich habe jetzt Teil 1 überarbeitet und das ist ein in sich abgeschlossenes Ding, von dem wir jetzt ja irgendwann noch 4 andere Dinge machen, aber das ist jetzt erstmal ein in sich abgeschlossenes Ding, dann ist mein Hirn happy.
Das ist doch schön. Das ist, ich predige immer wieder die Vorteile davon, einfach zu unterhalten zu sein und einfach glücklich machen zu sein. Das wird so gerne irgendwie gesagt, als wäre das was Schlechtes, aber einfach glücklich zu machen zu sein, ist ein solches Privileg. Es ist einfach schön, ja.
Es ist ein unfassbares Geschenk. Das sage ich auch immer wieder, wenn mir Leute sagen so, ja, aber du guckst ja nur so dumme Actionfilme. Ja. Mein Hirn ist glücklich mit Explosionen und Rockmusik. Aha. Weißt du eigentlich, was das für ein Privileg ist? Ja. Im Jahre 2023, wenn man einfach zu amüsieren ist.
Ja.
Ich höre da immer nur Neid, wenn sich Leute über sowas beschweren, weil ich mir denke, ihr seid doch einfach nur neidisch, dass euer Gehirn irgendwie euch die ganze Zeit dazwischen nölt und nicht einfach so glücklich zu machen ist, wie mein kleines Gehirn glücklich zu machen ist. Genau. Ja. Egal. Ja, das waren also meine sehr überschaubaren Fortschritte in den letzten 4 bis 6 Wochen. Also, wie gesagt, ich war sehr beschäftigt damit, beschäftigt zu sein. Und dann war ich sehr beschäftigt damit, krank zu sein. Und jetzt bin ich ein kleines bisschen beschäftigt damit, wieder irgendwas zu machen, was tatsächlich Spaß macht. Das Einzige, was daran positiv war, dass ich tatsächlich der ganze Dezember für mich quasi weggefallen ist, weil es war einfach, der Monat war, der konnte einfach weg. Da war einfach nichts, woran man sich jetzt irgendwie, ne, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, das war es aber wert. Der Monat konnte einfach weg. War tatsächlich, dass ich jetzt, als ich letzte Woche dann wieder den Scrivener aufgemacht habe und so, ich hatte wieder richtig Bock.
Das ist doch schön.
Weil mir war so langweilig zwischendurch. Und ich will aber wieder irgendwas machen und es geht aber nicht und ich will aber und das, ne, dass ich jetzt auch so, wieder an meiner Geschichte arbeiten, das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag. Ne, also so ein bisschen diese Entzugserscheinungen waren schon so ein bisschen interessant.
Tja. Ja, das ist doch nett.
Hat man auch nicht immer, braucht man auch nicht immer, weil, aber wenn man das verfickte Positive sehen will, dann muss man sowas auch mal erwähnen.
So ist das. So. Sind wir dann schon durch?
Möchtest du noch irgendwas beitragen oder sind wir damit jetzt schon am Ende unserer sehr überschaubaren Zusammenfassung angelangt?
Also ich muss sagen, dass das gerade so meine beginnende Erkältung sich gerade so ein bisschen bemerkbar macht. Und ich von daher gar nichts dagegen hätte, wenn wir das jetzt einfach irgendwie unter unserer vorhin von dir gemachten Prophezeiung, dass wir nicht in der Lage sind, kurze Podcast-Folgen zu machen, das vielleicht einfach mal über den Haufen schmeißen. Also
man muss ja auch sagen, es ist dann kurz für unsere Verhältnisse.
Kurz für unsere Verhältnisse. Ja, es gibt Leute, die können das noch viel, viel kürzer.
Im Podcast die laufende Viertelstunde. Ich weiß nicht genau warum.
Ja.
Aber ja, gibt Leute, die können eine Viertelstunde über irgendwas reden, wo ich mir denke, aha, okay, gut. Ja. Gut für dich.
Genau.
für mich nicht so. Anyway. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich an dem Punkt angekommen, wo ich noch nicht ankündigen kann, was wir als nächstes machen, weil wir uns ja in diesem Jahr dazu entschlossen haben, unser Podcast-Gefüge so ein bisschen variabler und spontaner werden zu lassen. Aha. Einfach so im sechsten Jahr unseres Bestehens uns einfach mal zu erlauben, ein bisschen spontan kreativer zu sein.
Genau. Ja.
Von daher würde ich sagen, das Einzige, was wir ganz genau wissen zu diesem Zeitpunkt, ist, dass es natürlich auch im nächsten Monat eine Werkstattfolge geben wird.
Genau, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe dir in der Vorbesprechung schon gesagt, dass ich unter Umständen eine Idee für eine Podcast-Folge hatte, wo wir über schreiberisches Selbstbewusstsein reden können. Wir haben das schon mal in unseren Folgen zu Kritik und zu Beta-Lesen und so angesprochen,
ja, das ist aber auch schon sehr lange her.
Das ist schon sehr lange her und da ist jetzt gerade so aus aktuellem Anlass hätte ich da noch mal so ein paar Gedanken zu, aber mal schauen, ob wir da irgendwie in den nächsten, keine Ahnung, 7 bis 9 bis 10 Tagen oder so eine Folge zusammenklamüsert kriegen, die wir dann auch aufnehmen können oder ob das erst nach der nächsten Werkstattfolge kommt. Wir sind ja jetzt mal flexibel.
Das ist jetzt quasi so ein bisschen die existenzielle Ungewissheit, mit der wir jetzt umgehen.
Aha, genau.
Oder beziehungsweise wir gehen eigentlich nicht damit um, sondern unser Publikum muss damit umgehen.
Ja, aber unser Publikum hat ja jetzt auch 133 Folgen, die man sich nochmal anhören kann. Also,
das ist richtig.
Es wird
wahrscheinlich, also so ein paar davon sind halt 4 oder 6 Stunden lang. Also ja. Von daher ist man wahrscheinlich irgendwie eine gute Woche beschäftigt.
Bestimmt.
Das sollte also funktionieren. In diesem Sinne, wann immer das nächste Mal sein wird, bis dahin.
Bis dann. Ciao, ciao.